Psychologische Sicherheit in einer Gruppe heißt nicht, dass mir nichts mehr Angst macht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist das trotzdem beängstigend. Und ein Konflikt ist trotzdem unangenehm. Und eine wirtschaftliche Krise macht mich trotzdem ganz unsicher. Faktisch unsicher, nicht in der Gruppe. Und diese Dinge machen uns was aus und trotzdem sind wir mutig, weil wir uns sicher fühlen. Also ich fühle mich so sicher, und das kennen wir auch aus jeder Beziehung, ich fühle mich so sicher mit dir als meinem Partner, dass ich jetzt ein total unangenehmes Thema anspreche, das mir richtig zu schaffen macht. Vielleicht kommen mir sogar die Tränen, aber ich spreche es trotzdem an, weil ich glaube, dass wir das miteinander tragen können.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Karin. Herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Guten Morgen, ich freue mich.
Ja, zuerst möchte ich dir natürlich gratulieren zum Spiegel-Bestseller. Ja, be safe, be brave. Ja, das klingt schon sehr vielversprechend. Und nachdem man das Buch gelesen hat, wundert es einen nicht, warum das jetzt auf der Liste steht.
Ja. Vielen Dank.
Ja, und ich freue mich, über dieses Thema mit dir zu reden, weil mich das Thema auch sehr bewegt. Das ist ja, geht ja im Wesentlichen um die psychologische Sicherheit. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich gerne eine gewisse Begriffsabgrenzung vornehmen. Zwischen Vertrauen, sich anvertrauen, einem zutrauen und der psychologischen Sicherheit. Könntest du das ein wenig angrenzen oder abgrenzen?
Super, ja, vielen Dank, total gerne. Vertrauen ist, was viele jetzt vielleicht überraschen wird, eine Risikoeinschätzung. Das heißt, wenn wir es jetzt, du kannst es auf viele Weisen betrachten. Du kannst es philosophisch angucken, du kannst es sehr technisch betrachten oder auch wissenschaftlich. Aber nach den neuesten Erkenntnissen kann man tatsächlich sagen, Vertrauen ist eine immer wieder neue Abwägung des Risikos und die Entscheidung, ob ich bereit bin, mich verletzlich zu zeigen, ein Risiko einzugehen. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel Risiko ich sehe. Und das könnte man jetzt als Vertrauensfähigkeit bezeichnen. Also wie leicht fällt es mir, Risiken einzugehen und wie realistisch betrachte ich auch Risiken? Je höher ich nämlich Risiken einschätze im Verhältnis zu vielleicht anderen, desto höher ist eventuell auch mein Misstrauen oder mein Urmisstrauen. Und viele glauben ja, Vertrauen hat etwas mit ich kenne jemanden gut zu tun. Und das ist es eben tatsächlich nicht. Das ist Vertrautheit. Also Vertrautheit bedeutet, ich kann aufgrund deiner Berechenbarkeit und dass ich dich schon lange kenne, einschätzen, wie du reagieren wirst. Das ist aber eben wirklich ein Versuch, die Zukunft auf Basis der Vergangenheit zu berechnen. Und das ist kein Vertrauen, weil damit gehe ich kein Risiko ein im Zweifel. Das ist sogar eher eine Absicherung. Das ist mir schon mal total wichtig, diesen Unterschied klar zu machen. Und dann vertrauen wir.
Bleiben wir aber kurz dabei, dass es sich trauen und vertrauen, die ja. Sind dann nah beieinander.
Ja, genau, weil ich muss mich trauen zu vertrauen. Also wir vertrauen in Bezug auf unterschiedliche Dinge, so können wir es, glaube ich, mal sagen. Also wir vertrauen immer in Bezug auf unterschiedliche Dinge. Du hast davon ein paar genannt. Ich könnte zum Beispiel dir was anvertrauen. Das heißt, ich muss mich trauen, etwas von mir preiszugeben. Und jetzt schätze ich also ein, wie hoch ist wahrscheinlich das Risiko, dass das bei dir nicht gut aufgehoben ist oder die Chance, dass es gut aufgehoben ist. Und ich werde zu einer Entscheidung kommen und dann entscheiden, ob ich mich dir anvertraue. Wir vertrauen aber auch in Bezug auf die Fähigkeiten von jemandem. Das ist dann das Zutrauen. Also traue ich dir eigentlich zu, dass du hier einen richtig guten Podcast machst. Und wir vertrauen auch im Sinne von Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit. Also wenn ich dir eine Aufgabe anvertraue, habe ich dann auch das Vertrauen darin, dass du sie entsprechend zeitgemäß beispielsweise oder so, wie wir sie brauchen, auch bewältigst. Und das hat dann auch was mit Zutrauen zu tun, aber auch mit Verlässlichkeit. Und so vertrauen wir in Bezug auf unterschiedliche Dinge. Das ist wichtig, weil ich kann zu der Entscheidung kommen, dass ich dir zwar vertraue, eine Aufgabe zu lösen, weil ich in deine Fähigkeiten vertraue, aber ich vertraue dir mein Geheimnis nicht an, weil ich nicht glaube, dass du es für dich behältst. Und so unterscheiden wir. Das Gute daran ist, dass wir Vertrautheit ja nicht beeinflussen können. Die ergibt sich. Aber Vertrauen können wir deswegen jederzeit ganz selbstwirksam entscheiden. Also wir können jederzeit ganz selbstwirksam darüber entscheiden, ob wir vertrauen oder nicht. Das finde ich ist total wichtig, weil wir ja oft, wir leben ja in einer Welt, in der wir sagen, du musst dir mein Vertrauen verdienen oder du musst mein Vertrauen gewinnen. Und da sprechen wir eigentlich eher von Vertrautheit. Und wenn wir jetzt zur psychologischen Sicherheit kommen, psychologische Sicherheit ist noch mehr als Vertrauen. Vertrauen spielt damit rein und ist eine ganz wichtige Komponente von psychologischer Sicherheit. Psychologische Sicherheit ist aber vor allem das Gefühl, dass ich in meistens einer Gruppe von Menschen, also wir sprechen da oft auch eher von mehreren Menschen und nicht von einer Zweierbeziehung, dass ich in einer Gruppe mich so sicher fühle, dass ich bereit bin, mich zu zeigen, wie ich wirklich bin, zu sagen, was wirklich ist, also zwischenmenschliche Risiken einzugehen, Unangenehmes anzusprechen, Unbequemes zu thematisieren, ohne dass ich Sorge davor habe, deshalb in Missgunst zu fallen. Also ohne, dass ich Angst habe, dass mein sozialer Status darunter leidet, dass ich persönlich abgewertet werde. Und da spielt Vertrauen mit rein, aber auch noch viele andere Dinge.
Aber in beiden Elementen spielt das Thema Risiko eine sehr große Rolle, weil sowohl bei Vertrauen brauchst du ein Risiko, weil ohne Risiko ist Vertrauen irrelevant, weil das ist Sicherheit. Bei der psychologischen Sicherheit genau das Gleiche. Ja.
Genau, es ist immer, also wir Menschen, das ist uns einfach evolutionär angeboren. Wir wägen immer das Risiko ab. Wir sind auf Überleben ausgerichtet. Das heißt, wir schauen immer auch unter Gruppen, vor allem unter Gruppen, wie ist unser sozialer Status, weil das ja früher auch wichtig war, wie ist mein Platz in der Gruppe, in der Herde, um zu überleben, um einen Platz in der Gruppe zu haben, weil ein Platz in der Gruppe hat ja auch Sicherheit gegeben. Und das ist in uns drin. Das heißt, wir wollen uns unter anderen Menschen sicher fühlen. Und gleichzeitig, und das ist immer der schmale Grat zwischen, wann fühle ich mich jetzt gerade sicherer, wenn ich mich sehr stark anpasse und der Gruppe unterwerfe oder wenn ich etwas sage, was der Gruppe vielleicht nicht gefällt, gehöre ich dann trotzdem noch dazu, fühle ich mich dann trotzdem noch sicher? Und das zu schaffen, also so ein bisschen auch gegen unsere evolutionäre Vorprägung zu gehen, das ist psychologische Sicherheit, wenn man so will.
Und welche Rolle spielt dabei Selbstvertrauen? Weil wenn ich in mir Vertrauen trage, gibt es ja Tendenz, dass ich das in der Außenwelt zum Ausdruck bringe.
Selbstvertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle, weil wir grundsätzlich Persönlichkeitsmerkmale in uns tragen durch unsere Sozialisation. Das können wir auch gar nicht wegdiskutieren, die sind da. Wir haben Erfahrungen gemacht und wir haben ein bestimmtes Urvertrauen in unserem ersten Lebensjahr entwickelt und wir haben ein bestimmtes Menschenbild entwickelt, von Menschen, aber auch der Welt. Und das führt natürlich dazu, dass wir Risiken auf eine bestimmte Art und Weise einschätzen. Also ich mache das jetzt mal ganz plakativ. Ich erzähle das ja auch immer als Mensch, der das sehr wohl kennt, die Zweifel. Ich bin nicht die, die sagt, ich kann das alles und erzähle euch das jetzt mal, sondern eher andersrum. Ich habe selber alles auch durchlebt und glaube, ich kann deshalb sagen, wie fühlt es sich wirklich an und was könnten Strategien sein, die helfen. Ich bin nicht mit einem guten Urvertrauen ausgestattet. Und das wirkt sich natürlich darauf aus, dass ich Schwierigkeiten hatte, Beziehungen einzugehen, dass ich Schwierigkeiten hatte, mir selbst zu vertrauen. Und oft spielt auch beides mit rein. Also wenn du schon kein Selbstvertrauen hast oder niedrigeres Selbstvertrauen hast, dann hast du auch oft Schwierigkeiten, dich auf andere einzulassen, weil du eigentlich glaubst, das kann gar nicht sein, dass die dich lieben oder dass die dir treu sind, weil du ja selber schon den Zweifel an dir hast. Und wenn du also weniger Selbstvertrauen hast, dann führt das grundsätzlich dazu, dass du Risiken höher einschätzt. Und weniger Urvertrauen hast, dann führt das auch dazu, dass du Risiken höher einschätzt. Beispiel aus dem echten Leben. Wenn ich das Haus verlasse, so ein ganz banales Beispiel, ich checke immer noch mal, ob ich wirklich abgeschlossen habe. Ich würde sogar ein Video davon machen, um mir das später noch mal anzugucken. Also sowas beschäftigt
mich. Was ist mit dem Bügeleisen? Macht man das
ja,
Haus?
Genau.
Oder Herz? Ja, das sind so Themen, wo man immer sein ungutes Gefühl hat. Ja.
Genau das. Und ich habe mir in meiner Partnerschaft das komplette Pendant gesucht. Also mein Mann hat ein unglaublich ausgeprägtes Urvertrauen. Und der lässt im Zweifel die Haustür einfach auf. Und wenn ich das dann sage, dann sagt er, ja, aber wer soll denn da kommen? Und da hätte ich 10 Antworten drauf, wer da kommt, weil ich sehe das. Und ich schätze das Risiko viel höher ein, dass da jemand kommt, als mein Mann. Und ich glaube, das beschreibt das ganz gut, diesen grundsätzlichen Unterschied. Heißt also, wenn ich als Mensch in eine Gruppe komme, in der ich mich vielleicht schon sowieso nicht sicher fühle, weil ich gerade neu bin, das birgt ja sowieso schon Unsicherheit, dann wird mein Verhalten ganz stark dadurch beeinflusst, wie mein Selbstvertrauen ist. Und jetzt kommt aber ein zweiter Faktor dazu, und der ist nicht nur mein Persönlichkeitsmerkmal, sondern der ist das System, in dem ich dann bin, die sozialen Strukturen. Das heißt, wie ist diese Gruppe? Wie begegnen sie mir? Was nehme ich wahr? Was höre ich? Was sehe ich? Welchen Eindruck bekomme ich? Und was wir Menschen tun, wenn wir in eine Gruppe kommen, ist ganz, ganz schnell auszuloten. Was darf man hier, was darf man nicht? Was wird hier gesagt, was nicht? Was kommt gut an, was nicht? Weil wir wollen ja dazugehören. Das heißt, hier kommen jetzt zwei Dinge zusammen. Meine grundsätzliche Prägung und meine Persönlichkeitsmerkmale plus in welchem Umfeld bin ich? Und das ist mir wichtig, weil wir sehen Menschen mit einem hohen Selbstvertrauen, die in einer Gruppe von anderen Menschen total eingehen, weil das System oft stärker ist als der Mensch allein. Und wir sehen aber auch Menschen mit einem eher niedrig ausgeprägten Selbstvertrauen, die eigentlich zu Zweifeln neigen, die sich aber in der Gruppe von Menschen, in der sie sind, ganz sicher fühlen und über sich hinauswachsen können, weil die Gruppe das ausgleicht. Und deswegen müssen wir immer beide Seiten betrachten.
Und ich glaube, das ist auch das relevante Spannungsfeld zwischen interpersonell und interpersonell. Weil intrapersonell ist einmal die Frage, wie viel Mut ich jedenfalls aufbringe im gleichen Umfeld, weil man da, ich kann ja aus unserer eigenen Erfahrung jetzt, ich habe über 100 Mitarbeiter und das sind ja eher Menschen, die schlau, extrovertiert, eher mutig sind. Und gruppendynamisch merkst du trotzdem einen Unterschied. Es gibt also bei einem Workshop immer einen, der bereit ist, die erste unangenehme Frage zu stellen. Und wenn er unser Unternehmen verlässt, kommt plötzlich ein anderer, der seine Rolle einnimmt. Das heißt, wenn du eine offene Kultur hast, ist jemand immer da. Das ist aber immer eine Person, die vielleicht ein bisschen mehr Mut hat, auch unter positiven institutionellen Faktoren schneller und offensiver zu agieren.
Ja, und es ist ganz richtig, was du sagst. Wir nehmen diese Rollen ein. Also das System fordert Rollen von uns und wir nehmen die ein. Weswegen es auch immer spannend ist, wenn beispielsweise Führungskräfte in Teams ausgetauscht werden, wie so TrainerInnen beim Fußballverein. Und in beiden Fällen man sich dann wundert, dass die Phänomene fortbestehen, obwohl die Person gewechselt hat. Weil die Person vielleicht sogar ganz anders ist, aber das System die gleichen Dinge von uns fordert. Und das meine ich auch mit, oft ist das System stärker als ein Mensch allein.
Ja, und das ist auch insofern sehr spannend, weil diese Risikoabwägung sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und ich würde kurz an das Thema Mut und Tollkühnheit aufgreifen, weil wenn man jetzt sagt, Mut ist eine realistische Einschätzung der Risiken, Tollkühnheit ist es ja einfach Auslassen der Risikoeinschätzung, wo man einfach unabhängig davon, was Institution einem Mann droht, trotzdem spricht. Was ist Mut für dich?
Das ist spannend, dass du diese Unterscheidung machst. Also für mich ist Mut nicht, wenn ich keine Risiken sehe, sondern für mich ist Mut tatsächlich, ich sehe die Risiken und ich mache es trotzdem.
Trotzdem.
Also
genau.
Mut ist
nicht.
Genau. Richtig. Mut ist ein Trotzdem. Also ich habe Angst, ich mache es trotzdem. Ich fühle mich nicht sicher, ich mache es trotzdem. Ich glaube, dass das Risiko hoch ist und ich mache es trotzdem. Ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, ja, aber wozu brauchen wir denn noch Mut? Also im Buch stelle ich ja auch schon im Titel allein das so ein bisschen gegenüber. Feel safe, be brave. Aber wozu muss ich denn noch mutig sein, wenn ich mich sicher fühle, kommt dann oft. Und das ist genau das. Wir glauben oft, dass jemand dann mutig ist, wenn ich keine Angst mehr habe. Und das stimmt eben nicht, sondern ich kann mich sicher fühlen und trotzdem Angst haben. Die Sicherheit ist die Ressource, die mir Stabilität gibt in der Angst. Also, psychologische Sicherheit in einer Gruppe heißt nicht, dass mir nichts mehr Angst macht. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist das trotzdem beängstigend. Und ein Konflikt ist trotzdem unangenehm. Und eine Krise, eine wirtschaftliche Krise macht mich trotzdem ganz unsicher, faktisch unsicher, nicht in der Gruppe. Und diese Dinge machen uns was aus und trotzdem sind wir mutig, weil wir uns sicher fühlen. Also ich fühle mich so sicher, und das kennen wir auch aus jeder Beziehung, ich fühle mich so sicher mit dir als meinem Partner, dass ich jetzt ein total unangenehmes Thema anspreche, das mir richtig zu schaffen macht. Vielleicht kommen mir sogar die Tränen, aber ich spreche es trotzdem an, weil ich glaube, dass wir das miteinander tragen können. Das ist psychologische Sicherheit, wenn man so will. Und deswegen ist das für mich die Ressource für Mut. Also psychologische Sicherheit ist überhaupt die Ressource, aus der Menschen mutig sein können. Das kommt nämlich nicht von irgendwo. Woher sollen wir diese Energie nehmen, in das Unbequeme zu gehen? Wir brauchen irgendwas, wo es herkommen soll. Und ja, genau, ich würde sagen, Tollkühnheit ist die Missachtung all dieser Prozesse. Und es gibt ja viele Menschen, die von sich aus auch einfach sagen, ich spreche alles an. Egal, wo ich bin, ich mache das aus Prinzip. Und das finde ich dann spannend in Bezug auf Tollkühnheit und oft auch die Frage nach dem, warum eigentlich.
Ja, jeder hat seine eigene Rolle, und authentisch sein und authentisch wirken sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja,
ja, genau.
Ja, vielleicht noch in dem Kontext der psychotherapeutischen Perspektive. Ja, wenn ich jetzt Professor Peterson zitieren würde, der würde sagen, man kann eigentlich die Angst nicht reduzieren, man sollte den Mut steigern, weil diese klassische Exposition der Angst ist das, was einen mutiger macht. Und das ist da, wo ich bin ja eher aus der Ecke der Selbstverantwortung. Also ich sage, am Ende des Tages muss ich für mich die Entscheidung treffen, wie mutig möchte ich sein. Und das ist, da ist ein schmaler Grad zu Tollkühnheit. Ich mache immer einfach, was mir einfällt, und es ist egal, welche Konsequenzen das hat, was in der sozialen Grundordnung vielleicht nicht immer der Vorteil ist. Ja. Aber diese, kannst du den Mut trainieren?
Oh ja, da habe ich jetzt gerade ganz viel, was mir dazu durch den Kopf geht. Also genau, es ist ganz wichtig, dass wir nicht glauben, wir könnten uns Angst abtrainieren oder dass Angst was Schlechtes wäre. Angst ist was total Gutes.
Gesundes sogar.
Ja. Was total Gesundes, und deswegen heißt es ja auch, Mut ist, wenn man es eben trotzdem macht. Also Mut ist nicht die Abwesenheit der Angst. Das ist dann kein Mut. Man muss sich nicht mutig sein, wenn ich keine Angst habe. Angst ist eine ganz wichtige Reaktion, die uns erstmal ja Informationen gibt. Also Emotionen sind auch Informationen, und das wäre ganz schlecht, wenn wir davon was ablehnen oder damit nicht arbeiten würden. Und ich glaube, dass wir auch gerade in einer Welt leben, in der Angst ein ganz großer Bestandteil unseres Alltags ist, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und genau das ist vielleicht das Problem, dass wir denken, oh mein Gott, wir haben Angst, das ist schlimm. Wir müssen aufhören, Angst zu haben. Ich glaube, das macht uns dann ohnmächtig, weil das geht ja gar nicht. Wir können ja gar nicht aufhören, Angst zu haben. Wir müssen lernen, mit der Angst zu arbeiten und sie zu nutzen, weil das setzt ja auch Energie frei. Das heißt, eher reingehen als davon weggehen. Und das ist dann auch wieder Selbstverantwortung und Verantwortung im System. Das heißt, wir alle müssen an uns arbeiten, dass wir fähig werden, mit diesen Emotionen besser umzugehen. Ich glaube, es ist gerade ein Riesenthema, dass wir lernen müssen, mit unseren Emotionen so umzugehen, dass wir sie eher nutzen, als dass wir sie ablehnen, weil wir kommen aus einer so defizitorientierten Sozialisation, dass wir immer denken, das Negative lässt sich doch irgendwie abtrainieren, oder? Ich habe es nur noch nicht geschafft, aber irgendwie geht das, ich arbeite weiter daran. Und es ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse in der Entwicklungspsychologie, dass wir glauben, wir könnten anders werden. Und ich glaube da gar nicht dran. Wir können nicht anders werden, wir können aber sehr gut mit dem arbeiten, wie wir sind. Und darin dann auch, wenn man so will, die beste Version unserer selbst finden, wenn man da jetzt mal diese furchtbare Formulierung bedient.
Ja, yeah, der Klaus Heidenschink hätte jetzt was dagegen, aber gut, lassen wir
ja, bestimmt.
Darüber habe ich mit ihm fast den ganzen Podcast diskutiert, ob das ja, jetzt eine sinnvolle Angelegenheit ist oder nicht. Wir waren da nicht einig, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Was du aber jetzt zu Recht anmerkst, wenn die bedenken, wie schwierig das ist, sich selbst zu ändern, dann sollten wir uns wirklich Gedanken darüber zu machen, die anderen nicht ändern zu wollen. Ja, weil das ist noch schwieriger.
Und ja, genau. Und die Frage ist immer, was ist für uns sich ändern? Wie gesagt, also ich finde, es ist dann nicht jemand anderes werden, sondern Für mich geht es da viel um Akzeptanz und Annahme der eigenen Attribute und der eigenen Persönlichkeitsmerkmale und eher zu gucken, wie kann ich das nutzen, was ich habe. Und das meine ich auch mit, deswegen diese beste Version des Selbst zu werden. Dass viele verstehen das ja als, ich muss anders werden. Ich muss eine andere Karin werden. Und ich würde immer sagen, nein, es geht mehr darum, den Umgang mit sich selbst zu lernen. Den hat uns ja auch keiner beigebracht. Woher sollen wir den denn wissen? In der Schule lerne ich zwar, wie Mathe geht, aber ich bin völlig überfordert mit mir selbst. Und dann fangen wir im besten Fall ja überhaupt erst im Berufsleben an, uns mit uns selbst zu beschäftigen und zu reflektieren. Und ich muss sagen, das war auch mein Glück, dass ich mit Anfang 20 in einen Beruf geraten bin, in dem ich das ganz, ganz hart machen musste und mich mit mir selbst auseinandersetzen musste. Da habe ich mehr gelernt als in meiner gesamten Schulzeit, würde ich sagen.
Kann ich nachvollziehen. Ich mag ja deutsche Sprache und deswegen finde ich solche Begriffe wie Entfaltung und Entwicklung deutlich besser als Änderung. Und das ist jetzt im Sinne des Florierens der stoischen Philosophie einfach deutlich bessere Variante, die eigene Vision zu entwickeln, ja, und zu entfalten. Man kann jetzt vielleicht zum Thema psychologische Sicherheit. Warum ist das überhaupt relevant, ja? Und was bringt diese psychologische Sicherheit? Ich meine, das ist jetzt schon 30 Jahre her, dass das in Harvard entwickelt wurde. Aber was sagt jetzt die Wissenschaft zu heutigem Zeitpunkt nach 30 Jahren Forschung?
Ja, also nach 30 Jahren Forschung sagt die Wirtschaft und die Wissenschaft, beide sagen eigentlich ganz erst recht, dass psychologische Sicherheit der wichtigste Faktor ist für performante Teams. Also für die erfolgreiche Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit in Teams. Und das sage ich ganz bewusst so, weil nicht nur die Wissenschaft hat geforscht, sondern auch Unternehmen wie beispielsweise Google haben groß angelegte Forschung betrieben in großen Projekten und immer wieder sind sie der Sache auf den Grund gegangen, was denn nun das Geheimnis von besonders erfolgreichen Teams ist. Und es ist immer an erster Stelle psychologische Sicherheit. Wir sehen das gerade auch an vielen Kennzahlen. Also für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, das sind ja alle schöne weiche Faktoren, aber wir müssen erstmal Geld verdienen oder Geschäft machen. Dann würde ich jetzt mal ein paar Zahlen nennen, weil das ist wirklich ein harter Wirtschaftsfaktor und eben nicht nur ein, komm, wir arbeiten mal ein bisschen an der Kultur, sondern harter Wirtschaftsfaktor, der uns gerade jetzt, glaube ich, sehr wehtut. Wir sehen beispielsweise, dass aufgrund aktueller Zahlen wir im Schnitt 41% unseres Alltags mit sinnlosen Tätigkeiten verbringen. Also Arbeiten, die zwar das System befriedigen, aber keinen Wert mehr vielleicht in Klammern schöpfen. Also waren mal sinnvoll, sind nicht mehr sinnvoll und wir haben einfach den Moment verpasst, das kritisch zu hinterfragen. Und ich glaube, viele kennen das vielleicht aus ihrem Alltag. Sie sitzen in irgendwelchen Meetings und fragen sich, was das Ganze soll, aber sie trauen sich nicht, es zu sagen. Der Chef will irgendwas wissen. Sie sagen, was der Chef oder die Chefin, was sie glauben, was der Chef oder die Chefin vielleicht hören will, statt das zu sagen, was sie wirklich denken, weil sie Angst haben anzuecken. Das Protokoll muss geschrieben werden, alle wissen, niemand liest es, trotzdem wird es gemacht oder die 80-Seiten-Präsentation für den Forecast, die jeden Monat gemacht werden muss, aber nur die letzten 2 Seiten werden überhaupt angeguckt, aber die 80 Seiten müssen trotzdem gemacht werden, weil die Herleitung ist ja wichtig. Das heißt, wir hinterfragen Dinge entweder zu wenig oder wir trauen uns zu selten, das, was wir hinterfragen, wirklich offen zu legen, weil wir glauben, dass wir die Gewohnheitsrechte und das Liebgewonnene von anderen verletzen. Und das kratzt an deren Identität und dann kratzt das an unserer Identität, weil wir dadurch Angst haben, in persönliche Abwertung zu geraten. Das heißt, wir verschwenden also richtig Geld. Dann können wir sagen, die emotionale Bindung, etwas, was Gallup ja jedes Jahr auch ermittelt, also die Bindung, die ich zu meinem Arbeitgeber habe, auch die wahrgenommene Führungsqualität, ist gerade auf dem historischen Tiefstand. Gut, die ist immer schlecht, aber das muss man auch sagen.
Ich glaube, das ist auch eine irrationale Muss-Annahme, dass die Zufriedenheit in einem Unternehmen gesteigert werden kann. Das ist irgendwie im Schnitt bei allen immer eine gewisse Unzufriedenheit ist da. Das ist total faszinierend. Ja.
Ich glaube zumindest so, wenn wir so arbeiten, wie wir arbeiten, dann glaube ich das auch. Dann bin ich total bei dir. Ich glaube, würden wir elementar Dinge anders machen und nach anderen Leitwerten und Zahlen gehen und andere Dinge messen oder auch mal die Dinge forcieren, die nicht messbar sind, dann glaube ich, wäre das anders und die erfolgreichen Kennzahlen oder das, was wir als Erfolg definieren, das würde trotzdem mitkommen. Der Schwerpunkt wäre nur ein anderer. Also ich glaube, wenn wir mehr diese Dinge wie Vertrauen, menschliche Beziehung, Verbindung, wenn wir die mehr in den Vordergrund stellen würden, dann würden die anderen, die KPIs sich alleine automatisch verbessern vielleicht sogar und erfüllen. Aber wir versuchen immer KPIs zu erreichen, um KPIs zu erreichen. Also wir legen, glaube ich, den Fokus auf die falschen Dinge. Deswegen bin ich da deiner Meinung. Und ich glaube, gerade ist es ja so, dass 78% der deutschen Arbeitnehmenden Dienst nach Vorschrift machen. Nur mal diese Zahl. Das sind nicht die, die schon innerlich gekündigt haben. Das sind auch nicht die, die noch emotional gebunden sind. Das ist die große Mitte. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass also 78% Dienst nach Vorschrift machen, dann heißt das ja genau das. Ich mache das, was ich glaube, was man von mir will, aber auch kein bisschen mehr. Die haben aufgehört, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das kostet uns dann richtig Geld. Und was wir jetzt als letzte Zahl vielleicht, für alle, denen das noch nicht reicht, was wir dadurch auch wissen, ist, dass das jedes Jahr diese fehlende Produktivität durch sinnlose Arbeit, nicht fokussierte Arbeit und zu wenig emotionale Bindung, also die Menschen fühlen die Tragfähigkeit der Beziehung nicht genug, um kritisch reinzugehen, dass das jedes Jahr mehrere hunderte Milliarden Euro kostet, allein die deutsche Wirtschaft jedes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr waren es ungefähr 137 Milliarden Euro.
Ich würde gerne kurz noch einen Punkt aufgreifen, weil ich jetzt mit einem Phänomen konfrontiert war bei einem Projekt. Wir betreuen zurzeit einen der größten Fahrradhersteller in Deutschland und sehr, sehr gut positioniertes Unternehmen bei einer Transformation. Und die waren unglaublich menschenzugewandt. Also ich habe noch nie so ein Unternehmen gesehen in Bezug auf Büroräume, Angebote, Sport, Massage, alles Mögliche. Und plötzlich haben jetzt einige Mitarbeiter beschlossen, auf Antegov und IG Metall Betriebsrat zu gründen. Und sehr viele haben das gar nicht verstanden, vor allem die Führung nicht, weil die Forderungskataloge von IG Metall waren alle abgehackt. Und die Wertschätzung, das ist für uns, war das Wohlfühlatmosphäre in einem Unternehmen. Und trotzdem, und ich glaube, es gibt eine sogenannte Habituation, dass du dich einfach auch an dieses Level irgendwann gewöhnst und sagst, es könnte bestimmt noch besser werden, auch wenn es mir nicht ganz klar ist, was besser werden kann. Wie siehst du das auch bei der psychologischen Sicherheit? Gibt es da ja auch eine Art Habituation? Es kann ja irgendwann einen Kipppunkt erreichen, dass es in eine Harmoniefalle endet.
Super Frage, finde ich richtig gut. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, es gibt so einen Aufwärtsvergleich. Also je besser es uns geht, desto spitzfindiger bewerten wir Dinge und Missstände, die da sind. Wir suchen fast danach. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass uns Spannung fehlt. Also, und es ist auch schön, dass du Wohlfühlatmosphäre gesagt hast, weil viele sagen ja auch, psychologische Sicherheit ist so ein Wohlfühlding. Und das ist ganz wichtig. Es geht bei der Arbeit nicht darum, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre herstellen. Das ist nämlich der Fehler, dass Unternehmen glauben, jetzt müssen sich alle wohlfühlen. Und darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir uns zugehörig fühlen. Und es geht darum, dass wir Spannungen lernen, miteinander auszuhalten und damit zu arbeiten. Ich muss mich nicht immer wohlfühlen. Manchmal kann es auch richtig hart zugehen und wir können hart in der Sache sein und haben vielleicht gerade einen Streit und dann spüre ich das Adrenalin in meinem Körper und ich muss mutig sein und ich fühle mich unwohl und danach ist aber wieder gut. Das sind ganz normale zwischenmenschliche Interaktionen, die da stattfinden. Wenn ich mich nur noch wohlfühle, können wir uns ja vorstellen, dann fehlt Spannung und dann fehlt auch wieder Kreativität, dann fehlt Innovationskraft, dann fehlt Produktivität. Also ich gelange in so eine Lethargie, könnte man fast sagen. Und dann bin ich auch richtig schockiert, wenn mir die jemand wieder nehmen will. Das ist ja das Schlimme. Das heißt, Wohlfühlatmosphäre führt ja auch zu Anspruchsdenken. Alles, was ich schon mal hatte, ist meins. Und wenn das dann wieder weg ist, habe ich das Gefühl, mir wurde was genommen. Ich habe nie das Gefühl, ich hatte es jahrelang richtig gut, sondern ich habe dann das Gefühl, mir wird was genommen. Und wir sehen tatsächlich in ganz vielen Unternehmen, die dann auch als goldener Käfig bezeichnet werden übrigens, was ich auch sehr bezeichnend finde, die sehr viel Wohlfühlatmosphäre schaffen, dass die Menschen anfangen, sich entweder darauf auszuruhen, also sie das Gefühl haben, ich muss auch nichts mehr leisten, mir geht's ja hier gut und ich setze das jetzt ab bis zur Rente. Gibt's ganz viele Unternehmen in Deutschland, wo genau das passiert. Das ist auch wieder nicht gut. Oder sie meckern auf einem hohen Niveau an Kleinigkeiten, weiß ich nicht, die Kaffeebohnen sind aber hier wirklich keine gute Qualität in dem Unternehmen, ja, und ich kriege vielleicht Vollverpflegung, aber die Kaffeebohnen, die schmecken nicht und das wird dann zum Riesenthema. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, das passiert auch mit psychologischer Sicherheit, dass Dinge falsch verstanden werden, also Wohlfühlatmosphäre wurde falsch verstanden. Ja, den Menschen muss es gut gehen. Wir müssen eine Flourishing-Atmosphäre schaffen, aber das heißt nicht, dass alle sich immer wohlfühlen. Und bei psychologischer Sicherheit heißt das, wir müssen eine sichere Atmosphäre schaffen, aber das heißt nicht, dass alle immer nur positive Gefühle haben dürfen, weil sie sich sonst nicht mehr sicher fühlen, sondern psychologische Sicherheit. Genau, psychologische Sicherheit zeichnet sich dadurch aus, dass es eben weniger harmonisch zugeht und trotzdem alle cool damit sind. Also eine Harmonie, eine sehr plakative Harmonie ist für mich immer eher ein Zeichen dafür, dass psychologische Sicherheit fehlt, weil Harmonie eine Schutzreaktion ist. Das heißt, wenn es gefährlich wird, gehen wir in Gruppen in ein besonders nettes, zuvorkommendes Verhalten, weil wir damit kontrollieren können, dass unser Gegenüber gar nicht erst negative Emotionen entwickelt und das macht uns wieder sicherer, weil wir vermeiden. Und so entsteht dann eben auch ruinöse Empathie beispielsweise. Also ich bin so nett zu dir und verheimliche dir alles, was mich stört, damit du keine negativen Gefühle hast, mich nicht in die Situation bringst, dass es für mich unsicher wird und wir uns jede Möglichkeit nehmen, an dieser Beziehung zu arbeiten. Und deswegen müssen wir verstehen, dass psychologische Sicherheit sich auszeichnet dadurch, dass es richtig unangenehm werden kann und trotzdem alle cool bleiben und alle das Gefühl haben, wir kriegen das hin, wir können das meistern und niemand muss vor allem die persönlichen Kosten dafür tragen.
Und ich fand bei deinem Buch den Titel insofern sehr, sehr gelungen, weil du sagst, be safe, be brave. Und wenn ich jetzt...
Feel safe, be brave. Ja. Feel safe,
be brave. Absolut richtig. Danke dir für die Korrektur. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die amerikanische Campus-Entwicklungen sehr mit Safe Spaces. Die haben das ja, ehrlich gesagt, die haben den Kipppunkt verpasst, weil früher war ja dort die psychologische Sicherheit extrem ausgewogen, ausgeprägt, dass man die Meinungen fremdartiger Natur auch zugelassen hat. Das ist ja ein wissenschaftlicher Diskurs, dass ich das Bestehende immer in Frage stelle und ich genau das aufgebe und nur eine Meinung erlaubt ist, ansonsten verletzt man die Gefühle, dann ist das eigentlich kontraproduktiv für die produktive Entwicklung der Wissenschaft zum Beispiel. Ja.
Genau, und das sehen wir auch in vielen Unternehmen, dass genau das passiert. Das heißt, psychologische Sicherheit wird als etwas verstanden, was andere davor schützt, irgendwie angegangen zu werden. Und das bedeutet, es darf wieder nur gesagt werden, was erwünscht ist. Also zwar anders, es sind dann andere Sachen erwünscht, aber es darf wieder nur gesagt werden, was erwünscht ist. Und das ist dann ein neuer Maulkorb. Und dann wird psychologische Sicherheit eigentlich instrumentalisiert für eine neue Ordnung, die man kontrollieren möchte und für eine neue Konformität. Und deswegen, und das ist ein schmaler Grat, echte psychologische Sicherheit bedeutet, alles darf gesagt werden, nicht nur das, was erwünscht ist. Und gleichzeitig aber auf eine Art und Weise, die eben niemanden persönlich abwertet, weil das wiederum psychologische Sicherheit kostet. Das heißt natürlich, jetzt bin ich wieder bei deinem Begriff Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Natürlich gibt es Grundregeln in der Kommunikation, die uns helfen, wie wir Dinge sagen können, sodass sie auch anschlussfähig sind. Also wenn ich eine Kritik äußere, dann beispielsweise so das Einmaleins der Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation, dann kann ich eine Ich-Botschaft senden und sagen, ich habe gerade das Gefühl, das, weil ich nehme wahr, das und das wirkt auf mich wie. Und deswegen würde ich mir wünschen, das. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sagen würde, also du hast jetzt hier irgendwie was falsch gemacht und dein Verhalten gefällt mir überhaupt nicht und du musst das mal ändern. Und ja, diese Unterschiede gibt es natürlich und gleichzeitig heißt das aber nicht, dass wir alles, was wir sagen, so weichwaschen oder limitieren sollten, dass es wiederum anderen immer gut geht, wenn wir das sagen. Das darf auch irritieren, das darf auch anecken und es darf uns auch mal nicht gut gehen, wenn wir Kritik bekommen.
Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz große Frage. Wer ist für die fürs emotionale Empfinden verantwortlich? Und da ist die Frage, wenn ich die Wahrheit ausspreche und bei jemandem die Gefühle verletze, erlaubt das jemandem zu sagen, das darfst du gar nicht sagen, weil das, was zum Beispiel in Campus passiert, man darf quasi die Gefühle, die verletzen. Und das wird dann ganz schwierig, weil die Abwägung verdammt schwierig, auch wenn man in eine Ich-Botschaft etwas zum Ausdruck bringt. Und das merkt man bei politischen Auseinandersetzungen, wie schnell das in die Gefühlswelt kippt und vor allem in eine moralische Aufladung, weil man dann sagt, das ist einfach moralisch falsch, du bist böse, und dann hat man verloren.
Ja. Ja, ich glaube, gerade Moral und vielleicht auch Idealismus sind ganz, ganz schwierige Faktoren in solchen Diskussionen, weil ich könnte ja schon fragen, was ist denn eigentlich moralisch? Also da fängt es ja schon an. Und du hast total recht. Das ist vielleicht wichtig, um es mal ganz deutlich zu sagen, wir dürfen die Gefühle von anderen auch verletzen, nur nicht absichtlich. Das ist vielleicht die Unterscheidung. Das heißt, ich kann meine Kommunikation ja so darauf abrichten, dass ich dich mit Absicht verletzen will. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir mal so richtig wütend sind und im Impuls, dann haben wir manchmal das Gefühl, jetzt würge ich dir eine rein. Ich glaube, das ist ein ganz menschliches Gefühl, ist auch eine Schutzreaktion, das ist nämlich Angriff. Und woran wir, glaube ich, arbeiten müssen, ist, dass wir in keine Angriffskultur rutschen. Also, dass wir zumindest unsere Impulse so sehr regulieren. Da gibt es Mittel und Wege, wie wir das miteinander lernen können. Ich finde das übrigens auch immer schön, daraus einen gemeinsamen Lernprozess zu machen, damit wir nicht absichtlich aus unserem Impuls heraus in unserer Schutzreaktion andere angreifen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht deine Gefühle verletzen darf. Weil wenn meine Wahrheit ausgesprochen werden muss, dann kann das sein, dass das deine Gefühle verletzt. Das hat aber im Zweifel gar nichts mit mir zu tun, sondern mit dir. Das ist ja meistens so, dass ich vielleicht nur was sage, was du schon wusstest und du magst das gar nicht. Oder das wurde dir schon mal gesagt und dass deine Verletzung ist jetzt gerade auf einer Ebene, die kann ich gar nicht lösen, weil das ist bei dir eine alte Wunde. Und es triggert dich. Das heißt, da dürfen wir dürfen nicht versuchen, in einen Bereich zu kommen, in dem wir den Geist des Menschen vor jeglicher Disruption schützen. Das ist Quatsch. Weil dann schaffen wir.
Das ist sogar
wir ja,
schädlich.
Das ist total schädlich. Genau. Ja. Und das führt auch dazu, dass Systeme ersteifen. Also wir sind dann gar nicht mehr in der Lage, mit Disruption umzugehen, wenn wir das nicht auch üben. Deswegen würde ich sogar sagen, es ist ein Teil des Prozesses, miteinander sich zu entwickeln, dass wir auch mal feststellen, hey, das hat meine Gefühle verletzt. Aber jetzt kommt's. In psychologisch sicheren Teams würde ich dann sagen, du hast gerade meine Gefühle verletzt. Das hat mich verletzt. In nicht psychologisch sicheren Teams würde ich in den Rückzug gehen. Ich würde nichts mehr sagen und würde in den Rückzug gehen und würde so tun, als wäre alles okay. Oder wieder in den Angriff. Oder in den Angriff oder in Autonomie und sagen, jetzt mache ich, was ich will, du kannst mich mal. Und deswegen sollten wir, glaube ich, generell psychologische Sicherheit nicht als Zustand betrachten. Also viele denken, so sieht psychologische Sicherheit aus. Es ist kein fertiger Zustand, sondern es ist eine fortlaufende Dynamik in Gruppen, die immer wieder trainiert werden muss und auf die alles Einfluss hat und die auch auf alles Einfluss hat. Deswegen glaube ich, wenn Gefühle verletzt werden, ist das eher erstmal eine Information, eine wichtige Information. Und dann zeigt sich die psychologische Sicherheit daran, wie wir damit umgehen. Und daraus kann sie auch wachsen. Aber sie ist kein fertiger Status, den wir definieren können. Sie sieht im Zweifel in jedem Team auch immer ein bisschen anders aus. Es kommt oft auch auf die Art der Arbeit und das Geschäftsmodell an. In Wirtschaftsprüfungen beispielsweise sieht die im Endergebnis bestimmt anders aus als in einem Kindergarten, ja, weil die Kultur und der Kontext so unterschiedlich sind. Und in der Wirtschaftsprüfung ist es einfach Teil des Jobs, dass wir den Fehler beim anderen suchen und ihn hart damit konfrontieren, im Zweifel sogar auflaufen lassen. Jetzt können wir uns fragen, wie viel psychologische Sicherheit ist da möglich? Das heißt, wir müssen das als fortlaufenden, dynamischen Prozess betrachten. Und unser gängiges Verhalten miteinander gibt uns Informationen darüber, wo wir da gerade stehen.
Karin, aber wie erkennst du überhaupt, ob eine psychologische Sicherheit vorhanden ist, auch aus der Führungsperspektive?
Auch wieder ganz unterschiedlich. Ich finde, was inzwischen wirklich ein ganz guter Gradmesser ist, ist, wenn Menschen sich zurückhalten. Also, wir kennen das, glaube ich, alle. Dann mache ich eine Teamentwicklung. Also dann bin ich schon beim Team. Ich kann gleich auch mal sagen, wie es so ist, wenn ich mit einer Führungskraft arbeite, allein. Aber wenn ich jetzt schon im Team bin, dann ist für mich der erste Gradmesser immer, spüre ich Zurückhaltung. Und ganz ehrlich, die spüren wir sofort. Das ist auch eine große Gabe des Menschen, dass wir relativ schnell merken, hier ist irgendwas. auch wenn wir noch nicht sagen können, was. Aber die Tatsache, dass es nicht ausgesprochen wird, ist schon der erste Hinweis darauf, dass psychologische Sicherheit zumindest nicht vollumfänglich da sein kann. Also zumindest nicht in ihrer vollen Ausprägung, wenn man vielleicht nach Timothy Clark zum Beispiel geht, der das Ganze ja in 4 Stufen teilt. Und dann wäre so eine voll ausgeprägte Challenger Safety, also eine, wir challengen hier alles und trauen uns, jeden Konflikt anzusprechen und stellen alles in Frage, wäre dann schon mal nicht gegeben. So, und dann gucke ich weiter. Also beispielsweise, wenn wir dann einen Schritt weiter sind, geht eigentlich jemand in die Verantwortung. Also sagt jemand, hey, ja, stimmt, das hätte ich anders machen können. Oder hey, ja, an der Stelle kann ich sagen, da würde ich gerne wissen, wie ich das besser machen kann. Ja, also diese Eigenverantwortung wieder, wird die eigentlich offen thematisiert und sind Menschen bereit, da besser zu werden, in die Verantwortung zu gehen und sich auch challengen zu lassen? Das wäre dann so eine Contributor-Safety beispielsweise. Und so kann man sich ein bisschen langhangeln. Also wie viel trauen die Menschen sich in dieser Gruppe? Und was passiert auch, wenn ich Fragen stelle? Daran merke ich sofort, ob psychologische Sicherheit da ist. Wenn keiner antwortet, weiß ich sofort, okay, wir haben hier ein Thema. Und wenn ich mit einer Führungskraft alleine bin, dann sehe ich das Team ja nicht. Meistens habe ich das Team dann noch gar nicht kennengelernt. Und da finde ich immer, ist ein gutes Zeichen, wenn die Führungskraft Fragen nicht beantworten kann. Also, ich frage dann sehr konkret nach. Also, klassisches Beispiel habe ich im Moment ganz viel. Das Team geht nicht in die Verantwortung. Die Qualität stimmt nicht, ich muss immer eingreifen, die denken irgendwie nicht mit. Das ist so ein ganz typischer Fall gerade. Das Interessante daran ist, dass sich oft gar nicht sagen lässt, ob das Team nicht in die Verantwortung geht, ob die Führungskraft eingreifen muss, weil das Team nicht in die Verantwortung geht, oder ob das Team nicht in die Verantwortung geht, weil sie es gewohnt sind, dass die Führungskraft sowieso ständig eingreift. Also es entsteht so ein Problemkreislauf. Wir wissen nicht, was ist der Auslöser von was. Denn was ist die Kausalität? Weil ganz ehrlich, klar, es sehe ich schon bei meinen Kindern. Wenn die das gewohnt sind, dass ich alles für sie mache, dann werden die das nicht machen, weil sie sind es gewohnt, dass ich es mache. Das fängt schon ganz früh an und so funktionieren wir Menschen nun mal. Das heißt, ich stelle dann Fragen. Woran genau machst du das fest? Was habt ihr dazu besprochen? Was haben denn deine Leute dazu gesagt? Wenn die jetzt hier sitzen würden, was würden die denn sagen? Wann greifst du denn genau ein? Warum? Und was für Gespräche haben vorher stattgefunden? Und oft ist es so, dass dann sehr schnell klar wird, dass die Führungskraft diese Fragen nicht beantworten kann, was ja zeigt, dass sie mit ihrem Team darüber gar nicht gesprochen hat. Was bedeutet, da wurde einiges vermieden. Und dann ist es auch erstmal völlig egal, von welcher Seite, aber da ist ein Leck in der psychologischen Sicherheit, weil sonst hätten wir die Dinge miteinander schon diskutiert und dann hätten wir gesagt, oh, wir finden keine Lösung, jetzt holen wir uns mal jemanden. Aber wenn wir noch gar nicht die Klarheit haben und die Transparenz über die unterschiedlichen Standpunkte und Bedürfnisse, dann ist meistens auch weniger psychologische Sicherheit vorhanden.
Weißt du, wie das erkennen, wie stark die psychologische Sicherheit in unseren Projekten oder quasi in unseren bei unseren Mandanten ausgeprägt ist?
Erzähl mal.
Wir zählen Anzahl der Elefanten im Raum, die nicht, die bekannt sind, aber nicht ausgesprochen. Ist das jetzt ein Paar oder ist das eine Horde?
Ja, genau.
Und danach, das ist unsere Heuristik zu erkennen.
Sehr schön. Ja, es ist im Prinzip das Gleiche, ne? Also wie viel wurde nicht ausgesprochen? Super. Finde ich auch schön, das in Elefanten im Raum zu messen.
Zu gradieren, ja. Und ja. Ich habe jetzt ein Projekt und bilateral wird so ein Klartext gesprochen und am Ende wird gesagt, wir sind ein total politischer Laden, bitte das nicht mit meinem Namen in Verbindung bringen. Dann weißt du, psychologische Sicherheit ist hier nicht sehr stark ausgeprägt.
Ja, absolut. Überall dort, wo Politik ein Thema ist, also Machtspielchen, Unternehmenspolitik, all diese Dinge, ne? So dieses, wie verhalte ich mich jetzt? Das ist ja pure zwischenmenschliche Angst, also das Gegenteil psychologischer Sicherheit. Ich muss nur dann politisch agieren, wenn ich strategisch handeln muss, weil ich nicht Klartext reden kann und weil das sich zu unsicher anfühlt. Also muss ich strategisch agieren, um mich selbst zu schützen.
Mit jedem Abo wächst unser Podcast und Top-Gäste sagen noch schneller zu. Abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke und wir liefern die besten Köpfe. Versprochen.
Was für mich sehr interessant war, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Konzept der psychologischen Sicherheit auch jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch beschäftigt, dass die Grundvoraussetzung, damit die psychologische Sicherheit auch produktiv bleibt, ist, die Leistungsanforderungen an ein Team müssen hoch sein. Ansonsten landet man in einer Komfortzone. Das war sehr, sehr spannend, dass du quasi auf einer Achse psychologische Sicherheit hast, auf der anderen Achse Ambitionengrad oder Anspannungsgrad der Leistungsäußerung. Und wenn beide Faktoren hoch sind, dann hast du eine performante Organisation. Und wenn psychologische Sicherheit niedrig ist, aber die Leistungsanforderung hoch, dann bist du dysfunktional, weil das eine Kultur der Angst herrscht. Ist das das, was du auch teilen kannst?
Ja, das ist super übersetzt. Genau das, was ich vorhin meinte mit, wir brauchen Spannungen. Also hohe Leistungsziele erzeugen Spannungen. Und genau diese Spannungen brauchen wir, weil sonst sind wir wieder in dieser Wohlfühlatmosphäre und strengen uns nicht mehr an. Und das führt dann wieder zu einer Lethargie, die dazu führt, dass wir unzufrieden sind, Fehler suchen und dann wieder dieses Phänomen des Bemängelns kleinster Kleinigkeiten, weil uns Spannung fehlt. Und wir brauchen, das kennen wir ja auch aus der Entwicklungspsychologie, wir brauchen ja immer ein bisschen, wir müssen uns immer ein bisschen überfordern, also immer ein bisschen Stretching Goals quasi, immer ein bisschen mehr, als wir uns eigentlich zutrauen. Und diese Grundspannung, die brauchen wir in einem Team, um überhaupt ja, leisten zu können, überhaupt leistungsfähig zu sein. Das ist wie bei einem Gummiband, ne? Also kann man ja ganz, ganz schön als Analogie nehmen, wenn das da so schlaff in der Ecke hängt, da kommt auch nicht viel bei rum. Aber wenn du das auf Spannung setzt, dann kannst du damit anders arbeiten. Und so ähnlich ist es bei uns in Gruppen auch. Das ist wie mit dem Immunsystem auch. Also wenn das nichts zu tun hat, dann fängt es an, gegen sich selbst zu arbeiten. Und wenn in Organisationen Menschen nichts zu tun haben, dann fangen sie eben auch an, gegen sich selbst zu arbeiten.
Ja, weil denen die Langeweile und Sinnhaftigkeit fehlt, auch diese Spannung auszuhalten. Und die Menschen suchen Herausforderungen. Das ist das, was viele unterschätzen. Wir brauchen permanent etwas, was wir überwinden können. Das ist durch die Evolution so angelegt. Alle, die sich ausgeruht haben, haben nicht überlebt. Ja, wir sind quasi die Schöpfung der Evolution und die Krönung. Und wir müssen eine gewisse Last tragen. Deswegen diese Selbstwirksamkeit ist so wichtig. Und wenn du die nicht entfalten kannst, beginnst du, die in, sagen wir, destruktive Art und Weise hinzulenken. Ja?
Genau. Der Mensch will einen Beitrag leisten. Der sucht Beschäftigung und sucht irgendwas Sinnvolles. Genau. Und wenn wir ihm das geben, dann können wir gemeinsam auch erfolgreich sein. Wenn nicht, dann wird das nicht gut enden. Ja.
Ja, auf der anderen Seite, wir wissen ja, dass in sozialen Konstruktionen auch Anpassungsfähigkeit gewisse Vorteile bieten kann. Und ich glaube auch, das wäre jetzt wieder schwarz-weiß denken, zu sagen, Anpassungsfähigkeit ist schlecht. Du musst einfach so authentisch bleiben, so wie zu Hause, wie du mit Kindern redest, so musst du authentisch auch mit deinen Kollegen reden. Das funktioniert nicht. Ja. Was denkst du über authentisch sein?
Oh, schöne Frage auch. Ja, also deswegen, da passt ganz gut vorhin unsere Diskussion auch dazu, was ist eigentlich meine Verantwortung, wenn ich dann denn meine Wahrheit ausspreche und wenn ich dann so ehrlich bin. Natürlich habe ich trotzdem eine Verantwortung und Anpassung ist überlebenswichtig in ganz vielen Situationen und auf ganz vielen Ebenen. Nur das Maß der Anpassung, das ist die Schwierigkeit. Das heißt, wir müssen, wenn wir in einem Unternehmen sind, ja irgendwie auch Rücksicht aufeinander nehmen. Und wir müssen uns irgendwie einigen auf Werte und wir müssen uns einigen auf Ziele. Und um die Komplexität einigermaßen im Zaum zu halten, müssen wir uns natürlich gewissen Dingen anpassen. Wir können nicht immer nur unser eigenes Ding machen, sonst haben wir Chaos. Aber der Grad der Anpassung, das ist so spannend. Vielleicht dazu ganz anderes aus einer ganz anderen Richtung gedacht, der Mensch ist nicht dafür gemacht, Balance zu halten. Wir sind nicht gut darin, eine Balance zu finden zwischen kritisch hinterfragen und anpassen oder authentisch sein, wie du es jetzt nennst, und sich aber ein Stück weit auch anpassen, weil wir dann ständig immer überlegen müssen, was mache ich jetzt? Ich muss also ständig entscheiden, passe ich mich jetzt an oder ecke ich an? Und das ist kognitiv und emotional super harte Arbeit. Wir haben aber gar nicht so viele Ressourcen dafür. Aus der Selbststeuerungstheorie wissen wir, das ist wie so ein Energiespeicher. Und je mehr Entscheidungen ich treffen muss, desto mehr verliert dieser Energiespeicher an Vorrat. Und das lenkt mich ab, macht mich unproduktiv und im Zweifel sogar ja krank. Also es erschöpft am Ende, wenn wir dauerhaft so viel Energie mit diesen Entscheidungen verlieren. Das ist auch der Grund, warum wir dann in Unternehmen oft nur eine von beiden Kulturen in Teams finden. Also entweder sie sind sehr angepasst, sehr harmonisch, oder wir haben so eine richtige, so ein Covered Undermining schon fast, ne? So alle hinterfragen sich gegenseitig und alle stellen alles in Frage, vielleicht aber nicht öffentlich, und man ist so richtig konfrontativ, weil das letztendlich erstmal einfacher ist für uns. Das ist einfacher, weil weniger kognitive Arbeit, weniger kognitive Anstrengung, und das ist überall im Leben so. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Arbeit auch strukturieren. Wenn wir wissen, wir wollen psychologische Sicherheit, dann, ich werde dann oft gefragt, ja, okay, wir verstehen, wir müssen Dinge kritisch auch ansprechen. Wir müssen auch mal über Unangenehmes, Unbequemes sprechen. Aber wir, Karin, wir müssen doch auch fertig werden. Wenn wir jetzt alle nur noch kritisch sind, dann werden wir ja nicht mehr fertig. Dann kriegen wir ja nichts mehr zustande. Und ich glaube, das beschreibt genau diesen Konflikt, dass Menschen immer Angst haben, dass es in so ein Extrem geht. Und deswegen ist es strukturell so wichtig, dass wir psychologische Sicherheit nicht nur auf Basis von Psyche und Verhalten denken, sondern auf Basis von System und Struktur. Ich kann ein Team so organisieren, dass das Team immer weiß, heute treffen wir uns hier für diese Stunde, um alles kritisch zu zerpflücken. Dann ist das erwartbar. Und Erwartbarkeit nimmt Gefahr. Das heißt, ich schaffe erstmal ein Stückchen Sicherheit für diese Runde. Alle wissen, hier bin ich jetzt, um was Kritisches zu sagen. Das ist auch losgelöst von meiner Person. Ich erfülle jetzt das, also ich mache das, was man von mir will. Das können wir, das ist erstmal gut. Und in der nächsten Stunde treffen wir uns vielleicht, um was fertigzustellen. Und dann ist klar, hier wird nichts mehr hinterfragt. Jetzt muss es fertig werden, weil heute ist Abgabe beispielsweise. Das erleichtert uns wahnsinnig, weil wir nicht mehr überlegen müssen, welcher Modus jetzt gerade gefordert wird von uns, sondern es ist einfach klar. Aber genau die Struktur fehlt oft. Wir sitzen dann in einem Meeting 60 Minuten, das fängt irgendwie an, wir diskutieren irgendwas, dann denkt irgendwer, wir sind ja jetzt fertig, ich mache mal einen finalen Vorschlag, dann diskutieren wir aber wieder, dann hinterfragt das irgendwer, jemand äußert sich kritisch, dann will man wieder fertig werden, und so erleben wir schon in 60 Minuten völliges Chaos und müssen mehrfach entscheiden, sage ich jetzt was oder passe ich mich an. Das ist wahnsinnig anstrengend. Die Leute gehen aus dem Meeting und sind völlig fertig. Wenn wir das strukturieren würden, dann hätten wir eine große Entlastung und psychologische Sicherheit würde davon profitieren.
Ja, und ich glaube, das, was du in deinem Buch schreibst, psychologische Sicherheit ist kein Freifahrtschein für schlechtes Benehmen. Das sollte man auch vor Augen halten. Und ein anderer Punkt, was wie auch zum Beispiel immer wieder mit empfehlen, dass wir sagen, du kannst für ein Meeting einen Kritiker quasi eine Rolle zuweisen. Man muss nur aufpassen, dass dieser Hut des Kritikers wandert, weil man ansonsten auch irgendwann in eine Ecke als Person abgestempelt wird, dass der immer etwas zu kritisieren hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann gibst du auch jedem aus struktureller Perspektive die Chance, eine Äußerung zu treffen. Und das ist, es geht nicht um eine Balance, es geht ums Balancieren. Das so sagte der Sprenger und das mag ich auch als Bild.
Total. Das nenne ich im Buch den Advocatus Diaboli, den kennen bestimmt auch viele so als Rolle, ne? Also dieser Kritiker, der Anwalt des Teufels, also der nochmal alles kritisch hinterfragt. Und genau, das, ich finde auch, dass man damit sehr gut arbeiten kann, wenn die Rolle rotiert und alle sie erleben. Und die erfüllt zwei Funktionen, vielleicht nochmal in Bezug auf psychologische Sicherheit. Sie macht eben erwartbar, von der Person kommt heute was Kritisches. Es wird erwartbar, damit nimmt es dem Ganzen die Gefahr. Und sie entkoppelt die Funktion von der Persönlichkeit. Genau, das heißt, wenn ich jetzt der Advocatus bin in unserem Meeting heute, dann sage ich 5 kritische Dinge, aber ich sage die nicht als Karin, sondern ich sage die wieder, weil ich tue, was man von mir will. Genau. Und dann kann mir das keiner übel nehmen, weil im Zweifel ist das nicht mal meine Meinung, aber ich erfülle eine Funktion.
Vielleicht die Frage in Bezug auf die Führungskräfte. Wir haben jetzt ja auch sehr viel darüber gesprochen, dass die Mannschaft zu Wort kommen darf. Ja. Aber die Führungskraft muss auch damit umgehen können, genug Mut aufzubringen, diese Wahrheit auszuhalten, Und das erfordert auch verdammt sehr, sehr viel Selbstwertgefühl und auch Trennung zwischen Kritik und Person.
Ja.
Wie viel Mut verträgt eine Organisation, wie viel psychologische Sicherheit verträgt man, ja?
Ja, ich würde dazu vielleicht gerne kurz einen kleinen Bogen machen, warum wir überhaupt so wenig davon vertragen, wenn das okay ist.
Das ist verständlich.
Das Buch startet nämlich auch mit einer Geschichte von meiner Tochter. Und die war 5, die war noch in der Kita. Und wir hatten da eine relativ anspruchsvolle Phase eine Zeit lang mit den Kindern. Da war ganz viel Konflikt. Die haben ganz viele Grenzen einfach ausgetestet. Und gleichzeitig war die Gruppe so ein bisschen unterbesetzt, das Kita-Personal schon so ein bisschen ratlos. Was machen wir denn hier? Und die haben das nicht so wirklich in den Griff bekommen. Genau. Und an einem Tag hat dann ein anderes Mädchen der besten Freundin meiner Tochter einen Zahn ausgetreten. Und das ist also so ein bisschen eskaliert. Das war natürlich total traumatisch für alle. Und dann ist Folgendes passiert. Dann haben die Erzieher und Erzieherinnen einen Kreis gebildet, wie man das in einer Kita so macht, und haben dann gesagt, so, jetzt ist Schluss. Ihr müsst euch alle wieder lieb haben. Und das war für meine Tochter eigentlich viel mehr Thema als das, was eigentlich passiert war davor, weil sie das von uns nicht kennt. Ich sage ihr auch immer, du musst niemanden lieb haben. Es ist total okay, wenn du jemanden nicht magst. Ihr könnt euch trotzdem freundlich begegnen, aber du kannst auch der Person, muss dann nicht beste Freundin sein. Das ist total okay. Und dann haben wir das mit der Kita auch nochmal besprochen, warum so eine Äußerung vielleicht problematisch ist. Und was mir ganz wichtig ist, alle Beteiligten haben das Beste getan, was sie konnten. Weil ich glaube, wir alle wissen, auch eine Kita, wie ist das da so? Die sind unterbesetzt, die sind überfordert. Und natürlich versuchen die, eine Situation wieder, ich sage das ganz bewusst so, in den Griff zu bekommen. Ja, also wieder zu kontrollieren. Was wollen wir? Wir wollen zum laufenden Betrieb wieder übergehen. Wir wollen die Störung beenden. Und da habe ich gemerkt, wie früh wir schon als Kinder lernen, dass wir es anderen einfach machen sollen, damit der Betrieb weiterlaufen kann. Also schluck bitte deine Gefühle runter, pass dich jetzt an hab andere lieb, auch wenn du es gar nicht tust, damit die Situation wieder unter Kontrolle ist. Das heißt, der störungsfreie Ablauf ist wichtiger als das, was ich zu sagen habe. Das ist das Learning daraus. Und deswegen, das ist mir super wichtig, weil wir alle tun eigentlich immer etwas aus einer guten Intention. Und das ist ein Problem in unserem System. Wir leben in einem System, in dem es ja auch immer wichtig ist, was fertig zu kriegen, dass der Betrieb läuft. Warum sagen Führungskräfte ihren Leuten oft leider nicht die Wahrheit? Weil sie immer Angst haben, dass der Betrieb nicht läuft, ja, dass die Leute nicht mehr arbeitsfähig sind. Also wir wollen Störungen vermeiden mit allem, was wir können, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig gehen Störungen aber vor, weil sie den Betrieb natürlich torpedieren. Nur verdeckt. Und wir sind also sozialisiert worden in einem System, das uns erstmal sagt, vermeide Störungen. Wenn ich jetzt also ein Team führe als Führungskraft und ich bin so sozialisiert worden, vielleicht noch nicht in der Kita, aber spätestens in der Schule habe ich gelernt, stör bitte nicht so oft, frag nicht so kritisch, mach, was man dir sagt. Und jetzt habe ich ein Team und jetzt stört jemand, was werde ich dann natürlich machen? Dann werde ich natürlich erstmal sagen, nee, das will ich nicht haben. Dann gehe ich in den Widerstand und sage, lass uns jetzt bitte machen, was der Vorstand von uns will. Ich will das gerade gar nicht hören. Klar. Und das meinte ich auch mit, wir müssen, um psychologische Sicherheit zu schaffen, so ein bisschen auch unsere Prägung ignorieren und das wieder verlernen, was wir so lange gelernt haben. Deswegen würde ich sagen, wenn ich das nicht trainiere, und um deine Frage von vorhin zu beantworten, ja, wir können Mut trainieren, aber wenn ich das nicht trainiere, kann ich relativ wenig davon aushalten, weil wir so geprägt sind. Super unbequem, super unangenehm und niemand will das haben. Wenn ich aber anfange, das bewusst zu trainieren, dann kann ich meinen Toleranzbereich für das Unbequeme stark erweitern.
Ich mag hier die Aussage von Dr. Sprenger, der sagt, in so einer Organisation geht es nicht um einen Einklang, sondern um Zusammenklang. Und da ist es zwischen Einklang und Kakophonie, ist eine Bandbreite. Und das ist das, was man vielleicht hier betonen muss. Und meine persönliche Lebenserfahrung, und das betone ich immer wieder, der kleine Schmerz steht immer am Anfang. Die kleinste Störung sollte möglichst schnell angesprochen werden, weil die erwächst nicht und die floriert nicht zu einer ganz großen Störung. Und dann ist das ein Riesenelefant irgendwann und man löst es nicht. Und ich bin der Meinung, du solltest alles in Keime ersticken lassen, bevor das groß wird, und lösen, solange das Problem klein ist.
Ja, genau, vor allem lösen oder zumindest es sein lassen dürfen. Erstmal, weißt du, der erste Schritt ist ja auch, es überhaupt dazu kommen lassen zu dürfen, überhaupt mal zuzuhören, zu verstehen. Manche Dinge müssen wir vielleicht auch stehen lassen, weil wir die gar nicht direkt lösen können, aber dass es überhaupt gesagt werden darf und dass ich bereit bin zuzuhören, auch wenn das in mir inneren Widerstand auslöst und ich denke, so ein Quatsch, das sehe ich ganz anders, es trotzdem sein zu lassen, um der anderen Person zu signalisieren, du darfst das hier sagen, das ist okay. Und dass wir auch lernen, Ambiguität auszuhalten.
Ja.
Und nicht immer recht haben, nicht immer recht haben wollen. Das ist als Führungskraft, finde ich, auch so wichtig, zu immer mehr zu lernen, dass es oft auch nicht das richtig und falsch, das Absolute gibt, sondern dass die Zwischentöne so wichtig sind. Und noch ein Aspekt zu dem, der zu dir passt und was ich sehr gut fand, was du gerade sagtest. Wir müssen auch lernen, dankbar vor allem zu sein für jede Störung, weil sie ist ja trotzdem da, auch wenn wir nichts davon erfahren. Aber wenn wir davon erfahren, dann müssen wir dankbar dafür sein, weil dann können wir damit arbeiten. Und nur wenn wir damit arbeiten können, arbeiten wir auch mit der Realität. Überall dort, wo wir von Störungen nichts erfahren, arbeiten wir gegen die Realität. Wir biegen falsch ab, wir treffen falsche Entscheidungen, weil wir nicht alles wissen. Und wenn deine Leute dir nicht sagen, was wirklich ist, dann hast du keine Chance.
Ja, und dann hast du die Aufgabe, einen Störungsauftrag auszulösen, um das auszutesten, weil die Führungskraft ist dafür da, um einen Störungsauftrag auszuführen, weil du musst permanent testen, sind wir noch auf dem richtigen Wege oder sind wir in meinem Einklang, und Einheit macht starr. Ja, das ist, da muss man sehr, sehr aufpassen. Karin, wenn du dir vorstellst, dass dein Buch nicht nur auf der Bestsellerliste von Spiegel steht, sondern du findest Feel Safe, Be Brave auch in Hall of Fame weltweit. Und du darfst nur einen einzigen Satz drunter schreiben. Was wäre das für ein Satz?
Boah, ist das eine schwere Frage.
Für die Besten.
Ja, ich merke schon. Ich darf nur einen Satz drunter schreiben. Feel safe, be brave.
Ist doch in Ordnung.
Ich finde, das sagt sehr viel. Ja, genau. Das sagt sehr viel, und dieser Titel fasst wirklich auch das Spannungsfeld zusammen, das ich in dem Buch aufmache, weil am Ende zeige ich ja auch nochmal auf, man kann das auch umdrehen. Also du kannst auch sagen, be brave, feel safe. Vielleicht wäre das auch der Satz, den ich drunter schreiben würde, ganz bewusst, weil wir immer in einem Spannungsfeld sind. Und das ist so wichtig, auch wieder, beide haben Verantwortung. Also ja, ich brauche die Sicherheit im System, um mutig zu sein. Aber das darf nicht die Botschaft sein, dass wir darauf warten, dass jetzt endlich mal das Umfeld sicherer wird. Das wäre dann so wie, was wir am Anfang besprochen haben. Ich warte mal darauf, dass du dir mein Vertrauen verdienst. Das funktioniert nicht. Sondern es braucht auch immer Menschen, die bereit sind, schon diesen Mut zu zeigen, auch wenn sie sich noch nicht so sicher fühlen. Das führt ganz oft nämlich dazu, dass Missstände gesehen werden erstmal und dass das Umfeld sicherer wird, weil es endlich mal jemand angesprochen hat. Also ein rosa Elefant weniger macht das Umfeld sicherer und wir lernen, oh guck mal, es hat jemand gesagt und wir konnten das meistern. Und deswegen, vielleicht würde ich drunter schreiben, be brave, feel safe, um das Ganze nochmal deutlich zu machen.
Sehr, sehr schön. Und vielleicht noch zum Thema Vertrauen. Ich glaube, was wirklich eine sinnvolle Übung wäre, mal Vertrauen zu schenken. Und da wird man total überrascht, was zurückkommt, weil die Menschen sind reziproke Wesen und Reziprozität ist Klebestoff des Sozialen. Und wenn du Vertrauen schenkst, will eigentlich kein gesunder Mensch das missbrauchen. Man möchte mit dem Vertrauen zurückzahlen. Deswegen, ich bin immer dafür da, Vertrauen zu schenken, weil Vertrauen die Komplexität massiv reduziert. Und das ist einfach extrem wichtig, ja.
Und genau das ist diese Entscheidung. Also Vertrauen zu geben, kann ich jederzeit. Es startet immer mit mir. Und Vertrauen kann nur wachsen, wenn man das überhaupt so beschreiben kann, wenn es initial gegeben wird. Sonst funktioniert es nicht.
Vertrauen wächst, wenn es geteilt wird. Das ist ja wie Freude. Ja, meistens.
Sehr schön.
Karin, eine Frage zu deinem Wesen. Vielleicht hast du ein Buch gelesen, das dich in deinem Leben sehr stark geprägt hat oder vielleicht für eine gewisse Weichenstellung gesorgt hat?
Oh, ganz viele. Ich lese unglaublich gern. Ganz, ganz viele Bücher.
Aber eins hattest du jetzt vor Augen. Das hat man gesehen.
Ne? Ja, ich habe gerade an Brené Brown gedacht. Die Gaben der Unvollkommenheit. Ja, genau. Also gerade weil, vielleicht auch gerade geprägt dadurch, dass du ja von der Reziprozität gesprochen hast und davon, dass Vertrauen gegeben wird und dann auch zurückgegeben wird, zumindest in den allermeisten Fällen. Und da passt sehr gut dazu, sie hat ja auch viel gearbeitet zu dem Thema Verletzlichkeit und was das auslöst. Und wir sprechen ja auch von Vulnerability-Based Trust und sich verletzlich zu zeigen, ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, sich verletzlich zu zeigen, über die eigenen Issues zu sprechen, um damit Dinge erklärbar zu machen und näher zu bringen. Das sorgt auch immer dafür, wenn wir einfach mal sagen, wie es uns wirklich geht, dafür, dass Menschen uns vertrauen und sich auch öffnen wollen. Das passt also ganz gut zu dem, was du gerade sagtest. Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das mich sehr geprägt hat.
Spannend. Klingt auch vom Tisch. Ich liebe gute Titel, ja, weil ein guter Titel, so wie bei deinem Buch, kann unglaublich viel vom, sagen wir, Narrativ ja, in dem Buch auch schon preisgeben, im positiven Sinne. Gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest? Oder den du gerne als guten Ratschlag teilen möchtest?
Ja, ich habe mal einen bekommen, der ist mir wirklich noch sehr im Ohr und den rezitiere ich auch ganz oft. Und zwar, wenn nie der richtige Zeitpunkt ist, dann ist immer der richtige Zeitpunkt.
Schön. Das ist vor allem mit Geburt eines Kindes.
Genau, das, richtig.
Das ist nie in der richtige Zeitpunkt dafür. Da sollte man einfach machen, ja, und dann passt es.
Genau
und
das.
Und dann, Karin, die abschließende Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Das ändert sich mit der Zeit, finde ich, sehr stark. Also ich entdecke immer neuen Sinn des Lebens. Also meine Antwort vor ein paar Jahren wäre ganz anders ausgefallen. Heute würde ich sagen, viel Zeit, echte Qualitätszeit mit den Menschen zu teilen und die wirklich wichtigen Momente zu teilen, die wir lieben.
Schön. Und wenn man sie lieber teilt, wird sie auch größer. Das
Richtig.
Ist auch schön. Dann ich danke dir. Ich wünsche allen, dass alle sich nicht nur sicher fühlen, sondern vor allem sehr viel Mut aufbringen in diesen schwierigen Zeiten, wo so viel Unsicherheit herrscht, weil eine gute Navigationshilfe ist Mut unter Unsicherheit. Ich danke dir herzlich für ein sehr aufschlussreiches Gespräch. War mir eine große Freude. Danke dir.
Mir auch. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.